Stefans Steckenpferde. Heute geht es um Harlan Ellison. Harlan Ellison war ein US-amerikanischer Schriftsteller. Er wurde am 27. Mai 1934 in Cleveland, Ohio geboren und starb am 28. Juni 2018 in Los Angeles in Kalifornien. Er war ein bekannter Drehbuchautor und auch Kritiker und wurde auch bekannt durch die Mitwirkung an einer Star Trek-Episode. Im deutschen Sprachraum ist Harlan Ellison weniger bekannt, weil er sprachlich sehr flexibel war, um nicht zu sagen sehr originell, und auch immer wieder sich hat viele neue Sachen einfallen lassen in formuliertechnischer Hinsicht, so dass eine Übersetzung seiner Werke immer etwas schwierig war. Aber dennoch sollte man ihn kennen, vor allem wenn man Science-Fiction und ausgefallene Geschichten mag. Ich habe mir zu diesem Zweck verschiedene Sachen von ihm gekauft, unter anderem eine DVD über sein Lebenswerk. Diese DVD wurde zu Lebzeiten über ihn gedreht und darin tritt er auch persönlich auf. Die Doku-DVD Dreams with Sharp Teeth, die musste ich mir irgendwie aus Amerika bestellen. Die habe ich mir auch bei Amazon gestellt. Die kam aus Amerika und ich musste 3 Euro Zoll bezahlen. Man sieht, wo er wohnt und man erfährt auch intime Details aus seinem Leben. Also wo er hergekommen ist, er hat jüdische Wurzeln, hat früh seine Eltern verloren. Er wurde in seiner Jugend immer gerne gemobbt von seinen Klassenkameraden. Er war etwas kleiner gewachsen und hatte da Probleme, sich da durchzusetzen. Auf einem Klassenfoto, das da gezeigt wird, sieht man Harlan Ellison mit Pflastern im Gesicht stehen. Und ein bisschen weiter weg, so in der Klassengruppe, ist ein anderer Junge, der hat auf der Stirn da noch ein größeres Pflaster. Harlan Ellison hat erzählt dazu stolz in dieser Doku, dass er sich mit dem Jungen vorgeprügelt hatte. Und er hat sehr, sehr früh dann bereits gelernt, sich durchzusetzen und aggressiv gegen andere Leute vorzugehen, die ihm da Probleme machen. Tatsache ist, dass er von seinem Temperament sehr cholerisch war und er hat sich da auch immer in dieser Dokumentation entsprechend geäußert über einzelne Themen, hat er sich immer so richtig hineingesteigert und ist richtig wütend geworden. Sie haben dann auch seine Literaturagentin mal interviewt und die hat immer gemeint, so wie er auch wirkt, so aggressiv wie er auch wirkt, sie macht sich eigentlich eher mehr Sorgen um ihn, dass ihm da mal eine Ader platzt, wenn er sich da aufregt, als um die anderen Leute, die er da immer so angeht. Interessant war die Villa, in der er lebt oder gelebt hat. Er lebt da über dem Smog von Los Angeles auf einem schönen grünen Hügel. Und die Villa, die er sich dahingestellt hat, ist so ein selbstgebautes Haus mit einer sehr raffinierten Fassade. Sie schaut aus wie ein aztekischer Tempel mit allen möglichen Alien-Figuren in der Fassade. Die könnten aus seinen Geschichten entsprungen sein, alles sehr, sehr fantasievoll. Das Haus selber, in dem er gelebt hat, ist vollgestopft mit Büchern, kilometerweise Regale mit Büchern. Er selber hat zum Schreiben da so ein ganz kleines Eckchen benutzt, im letzten Winkel, ohne natürliches Sonnenlicht, mit einer künstlichen Schreibtischlampe. Und er hat die meiste Zeit mit Schreibmaschinen gearbeitet, mit mechanischen Schreibmaschinen. In dieser Doku besucht ihn Robbie Williams, der Fischerkönig, der berühmte Darsteller auch aus dem Club der Toten Dichter, und interviewt ihn und ihm führt er stolz seine 10 Schreibmaschinen vor, die er da auf Halde gelagert hat, weil es ist ja dummerweise so, dass es keine Schreibmaschinen mehr gibt. Die werden ganz einfach nicht mehr hergestellt. Und wenn man jetzt als Schriftsteller darauf angewiesen ist, dann hat man ein Problem. Es gibt kaum noch Leute, die diese reparieren können. Also hat Harlan Ellison sich da einen gewissen Vorrat angelegt. Also man erfährt noch viele andere schöne Sachen in dieser DVD. Und vor allem bekommt man so einen schönen Eindruck, wie er so als Person gewesen ist. Er hatte schon immer sehr stark für seine Interessen gekämpft und war dann als streitbarer Mann auch bekannt. Und so kam es dann auch, dass er zum Beispiel die Filmfirma Orion verklagt hat, weil in Terminator 1 ein Teil seiner Geschichten verarbeitet wurde. Und zwar war das so, auf dem Videorelease von 1984 erscheint der Name von Harlan Ellison im Abspann. Da steht pauschal Acknowledgement to the Works of Harlan Ellison, also in Anerkennung des Werks von Harlan Ellison, und er bekam sogar Geld dafür. Tatsache war, dass James Cameron an seinem Set damit geprahlt hat, dass er ein paar Harlan Ellison Stories gerippt hat für seine Geschichte. Und man kann nachvollziehen, dass eine Episode von The Outer Limits, Soldier from Tomorrow, sehr starke Ähnlichkeiten aufweist. Aber nur mit den ersten 3 Minuten des abendfüllenden Spielfilms Terminator 1. Ich glaube, ich muss an der Stelle nicht erklären, worin es in Terminator 1 geht. Der dürfte allen bekannt sein. Das war also der erste mit Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger als T-500. Der Roboter wird aus der fernen Zukunft in die Vergangenheit geschickt, um Sarah Connor, die Mutter von John Connor, zu töten, der in der Zukunft die Menschheit anführt im Kampf gegen die übermächtigen Maschinenwesen. Und es wird ein anderer Soldat dann in der Zeit zurückgeschickt, um eben zu verhindern, dass die Mutter des Führers des Widerstands getötet wird, bevor er überhaupt geboren wird. Und bei Harlan Ellison ist es so, dass da eben ein Soldat aus einer fernen Zukunft, in der ständig nur gekämpft wird, in die Vergangenheit befördert wird durch einen Zeitsprung und da auch verschiedene Sachen erlebt. Tatsache ist also, es handelt sich hier eher so um die ersten 3 Minuten von diesem Film. Cameron hat sich 2009 noch zu der ganzen Geschichte geäußert. Und zwar hätte er Ellison auch verklagt, wenn seine Firma ihn unterstützt hätte und der Hauptfinanzier Hemdale. Und die haben dann ihm aber gesagt, wenn er den Rechtsstreit verliert, die Versicherung zahlt und haftet nicht dafür, er muss es dann aus eigener Tasche bezahlen. Und James Cameron hatte damals tatsächlich nicht allzu viel Geld. Also hat dann James Cameron festgestellt, er hatte keine Wahl, er musste dem Ganzen zustimmen, hat sich dann auf die Einigung eingelassen und am Schluss hat er noch mords geflucht: Es ist die Wahrheit, Harlan Ellison ist ein Parasit, der mich mal am Arsch lecken kann. It's the truth, Harlan Ellison is a parasite who can kiss my ass. Repent, Harlequin, said the TikTok man. Auf Deutsch, bereue Harlequin, sagte der TikTok-Mann. Das ist also ein direktes Zitat aus dieser Geschichte. Diese Geschichte wurde 1965 veröffentlicht und hat auch verschiedene Preise abgesahnt. Unter anderem der Hugo Award 1966, der Nebula Award 1965 und der Prometheus Hall of Fame Award 2015. Das eigentlich Verblüffende ist, die Geschichte wurde innerhalb von 6 Stunden geschrieben für den Milford Writers Workshop, der am nächsten Tag stattfand. Also er hat ihn am Tag vorher geschrieben. Und die Geschichte hat auch richtig Preise abgesahnt. Ist auch sehr, sehr lesenswert. In aller Kürze die Handlung. Die Geschichte beginnt mit einem Zitat aus Ziviler Ungehorsam von Henry David Thoreau. Ein ziemlich langes Zitat. Es handelt sich um eine Dystopie. In einer fernen Zukunft ist die Zeit sehr streng reglementiert und jeder muss alles nach einem äußerst genauen Zeitplan erledigen. Wer in dieser Gesellschaft zu spät kommt, der ist verraten und verkauft, beziehungsweise der bekommt Zeit abgenommen. Das ist ein richtiges Verbrechen. Und die Höchststrafe ist es, dass einem Menschen dann die ganze Zeit entzogen wird, sprich die ganze Lebenszeit. Er wird sozusagen abgeschaltet und stirbt dann. Dafür zuständig ist der sogenannte TikTok-Mann, der Master Timekeeper. Er hat ein Gerät namens Cardio Plate, um das Herz einer Person zu stoppen, sobald ihre Zeit abgelaufen ist. Der Protagonist der Geschichte, der Harlequin, ist ein Mann namens Everett C. Marm, der sich als anarchischer Harlequin verkleidet und gegen das System rebelliert. Er ist mit einem Mädchen namens Pretty Alice zusammen, das aber ständig verärgert darüber ist, dass er nie pünktlich ist. Harlequin sagt, er kann das nicht, er kommt immer zu spät, er kommt damit nicht zurecht. Und er versucht jetzt hier also zu rebellieren und den sorgfältig eingehaltenen Zeitplan dieser Gesellschaft immer wieder mit anarchistischen Streichen zu sabotieren. Einmal lädt er tausende von bunten Gelee-Bonbons herunter, überschüttet Fabrikarbeiter damit oder fordert sie mit einem Megafon auf, um öffentlich gegen diese Zeitpläne zu verstoßen. Er wird schließlich gefangen genommen, weil ihn seine Freundin Pretty Alice verrät. Sie hat Angst vor dem, was er da treibt und möchte zu der pünktlichen Gesellschaft zurückkehren, in der alle anderen leben. Harlequin wird dann also an den TikTok-Mann ausgeliefert. Der möchte jetzt von ihm, dass er öffentlich Buße tut und bereut. Daher auch der Titel. Harlequin weigert sich zu bereuen und lacht ihn aus. Und der TikTok-Man beschließt aber, diesen Harlequin jetzt nicht zu stoppen und schickt ihn aber an einen Ort namens Coventry. Harlan Ellison macht es sich da ein bisschen sehr leicht. Er schreibt dann einfach, er wird dort ähnlich wie Winston Smith in George Orwells 1984 behandelt. Er bekommt eine Art Gehirnwäsche und danach taucht er wieder in der Öffentlichkeit auf und verkündet, dass er sich zuvor geirrt hat und dass es immer gut ist, pünktlich zu sein. Am Ende sagt einer der Untergebenen des TikTok-Manns dem TikTok-Mann, dass er 3 Minuten hinter dem Zeitplan liegt. Er hat sich selber verspätet. Eine Tatsache, über die er dann ungläubig spottet. Die Anspielung Winston Smith in George Orwells 1984. Wer 1984 kennt, weiß, da gibt es einen Raum 101 im Wahrheitsministerium. Wer in diesen Raum hineinkommt, der wird mit seiner Urangst konfrontiert. Winston Smith, der des Gedankens und des Sexverbrechens schuldig ist, bekommt da einen Käfig mit Ratten auf den Kopf gesetzt. Und das ist das, wovor er am meisten Angst hat. Und deswegen verrät er dann seine geliebte Julia und ist danach ein gebrochener Mann. Harlan Ellison macht es sich da recht einfach. Er schreibt es in einem Satz hin, mehr oder weniger. Also Harlequin wird genauso behandelt wie Winston Smith in George Orwells 1984. Diejenigen, die das mit dem Anstellen kennen, George Orwells 1984 nicht, aber sie wenden dieselben Methoden an. Es gibt dann noch eine Gemeinsamkeit auch zu anderen Geschichten. Man merkt bei Harlan Ellison immer wieder mal, dass er Kafka sehr stark bewundert. Der TikTok-Mann hat jetzt hier zum Beispiel auch eine Gerichtsmaschinerie. Aber es gibt andere Geschichten, da wird seine Begeisterung für Kafka noch ein bisschen deutlicher. Da hat er auch dann so einzelne Elemente übernommen. Verschiedene Geschichten beginnen also mit dem Anfang von Die Verwandlung, also die Erzählung von Franz Kafka. Da gibt es einmal diese Traumsequenz von Kapitän Ahab in der Geschichte hilflos Wind und Wellen ausgeliefert vor der Küste der Langerhanschen Inseln 38 Grad 54 Strich nördliche Breite. 77 Grad 0-13 westliche Länge von 1974. Also in dieser Geschichte, der Anfang ist direkt eher aus Die Verwandlung. Dann gibt es die Geschichte Die bessere Welt, eine Geschichte, in der ein Mensch sich immer nach einer anderen Welt sehnt und behauptet, er sei ein Alien. Da gibt es auch eine, so dieses Erwachen des Käfers in seinem Bett wird hier ein bisschen umgeformt. Am Anfang geschildert und dann ebenso diese Gerichtsmaschinerie beim TikTok-Mann. Dann sind mir in verschiedenen Geschichten von Harlan Ellison so ein paar Logiklöcher aufgefallen. Also das passt so ein bisschen zu der Sache mit sich aus der Affäre ziehen, mit kurzen, schnellen Formulierungen, wie bei der Sache mit 1984. Also er beschreibt die Folterszene nicht, er denkt sich da nicht etwas aus in dieser Beziehung, sondern nimmt einfach etwas, was schon da ist. In der Geschichte Das Nachtleben auf Kisalda, da kokettiert Harlan Ellison so richtig mit Logiklöchern. Da bricht der Protagonist aus seiner Gummizelle aus und es ist aber an sich nicht möglich, da rauszukommen. Also er beschreibt dann auch die Ausbruchssequenz einfach nicht, sondern verweist auf ein schlechtes Beispiel aus einem Groschenroman, den er mal früher gelesen hat. Und geht dann einfach in der Handlung ein Stück weiter. Also das ist auch eine sehr witzige Geschichte, das Nachtleben auf Kisalda. Da kommen Außerirdische, die Kisaldäer, und koitieren mit den Menschen, und zwar mit allen Menschen, so dass mehr oder weniger die ganze Welt untergeht. Aber ich will da jetzt nicht zu tief einsteigen. Beim TikTok-Mann am Schluss ist es merkwürdig unmotiviert bzw. nicht erklärt, dass der TikTok-Mann dann plötzlich dann auch unpünktlich wird. Das ist dann so die Pointe am Schluss, aber die ist jetzt in keinster Weise irgendwie vorbereitet, motiviert oder nachvollziehbar. Ist einfach so. Harlan Ellison hatte nicht nur vor, einmal die Firma Orion zu verklagen wegen Terminator 1, sondern es gab auch noch einen anderen Film, der den streitbaren alten Mann herausforderte. Und zwar gab es ja diesen Film In Time, bei dem es darum geht, dass eben in einer fernen Zukunft den Menschen von Geburt an, also ab dem 18. Lebensjahr, altern die Menschen dieser Zeit nicht mehr, aber sie haben da so eine Art Zeituhr im Arm in Form eines leuchtenden Kristalles. Der zeigt dann die verbliebene Lebenszeit an. Da bekommt jeder ein Jahr Lebenszeit geschenkt zu seinem 18. Geburtstag. Und da muss man sich da irgendwie den Rest oder die restliche Lebenszeit verdienen und kann dann aber auch immer wieder Zeit verlieren, weil dann Zeit eine wichtige Währung in dieser Welt darstellt. Und dieser Kinofilm war für Harlan Ellison auch wieder mal so ein Grund, eine Klage zu starten, so eine Art Unterlassungsklage. Bei dieser Klage hat also Harlan Ellison behauptet, dass sie seine Idee hier aus dem TikTok-Man geklaut haben, dass man Menschen Zeit zuweist und ihnen Zeit entziehen kann unter bestimmten Umständen, dass es von einer anerkannten Behörde gemacht wird und. Er hat dann aber wieder darauf verzichtet. Es gibt Spekulationen darüber, dass Harlan Ellison verzichtet hat, weil der Film an den Kinokassen nicht besonders erfolgreich war. Also ursprünglich wollte er verhindern, dass der überhaupt startet. Eine Anmerkung hätte ich noch zu Harlan Ellison und seine Klagewut. Er hat es doch tatsächlich gemacht, dass er seinen Namen als Gebrauchsmuster hat schützen lassen. Auf dem der Geschichtensammlung Ich muss schreien und habe keinen Mund, die im Heine Verlag hier herausgegeben wurde, also herausgegeben von Sascha Mamczak, da ist neben seinem Namen ein kleines R in einem Kreis. Und auf der Innenseite steht dann Harlan Ellison is a registered trademark of the Kilimanjaro Corporation. Er hat seinen Namen schützen lassen. Harlan Ellison war aber auch wieder mal im Film aktiv und da gibt es einen sehr, sehr faszinierenden Film. Es war so die Zeit, als das Kabelfernsehen in Deutschland eingeführt wurde. Es war so in den 80ern. Da war ich dann doch relativ überrascht, als auf Tele 5 dann sich unter dem Titel Ein Junge und sein Hund so eine faszinierende Geschichte verborgen hat. So richtig schwarzhumorig. Also so ganz anders als so die Filme, die Einheitskost, die man damals so bekommen hat. In Der Junge und sein Hund, das ist ein Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1975. Dieser Film basiert auf einer Kurzgeschichte von Harlan Ellison, die dann auch heißt Ein Junge und sein Hund. Es gibt da eine deutsche DVD, A Boy and His Dog in der Gewalt der Unterirdischen. Dann haben die den deutschen DVD-Titel nochmal verhunzt. Da steht da noch Apokalypse 2024. A Boy and His Dog. Also die hätten eigentlich den normalen Titel einfach lassen können. Aber wie es so oft ist, man kriegt den noch auf DVD und in der Titelrolle als Vic ist dort der junge Don Johnson zugange. Miami Vice lässt grüßen. Und ich gehe mal kurz auf die Handlung der Geschichte ein. Also das Original, Ein Junge und sein Hund von Harlan Ellison. Wir befinden uns in einer postapokalyptischen, nuklearverseuchten Welt. Die Nationen haben sich wieder mal gegenseitig ausgelöscht. Im Mittelpunkt steht der Solo Vic, also ein Einzelgänger, der durch die Wildnis streift, plündert und ständig auf der Suche nach einem erotischen Abenteuer mit einer Frau ist, die er finden kann. Und Frauen werden in dieser Welt aber in der Regel vergewaltigt. Er macht da im Prinzip auch keine Ausnahme. Er hat noch einen Gefährten bei sich, nämlich dem Hund Blood, und der hat telepathische Fähigkeiten. Also es ist ein bisschen so die Hintergrundgeschichte. Es wurden telepathische Hunde als neue Superwaffe entwickelt, die dann in diesem Krieg hier am Schluss entscheidend helfen sollten. Aber es hat so im Großen und Ganzen nicht geklappt. Inzwischen sind diese Hunde selten geworden und sie sind aber darauf angewiesen, dass sie allein mit einem Menschen zusammenarbeiten, um überleben zu können. Vic wird von Blood immer so scherzhaft Albert genannt. Das treibt ihn immer auf die Palme. Und Albert ist ein sehr intelligenter Hund, der dann auch immer dafür zuständig ist, um neue Ressourcen ausfindig zu machen. Durch seine besonderen außersinnlichen Wahrnehmungen. Die beiden treffen auf eine junge Frau namens Quilla June. In der Originalgeschichte lernen sie sie in einem Kino kennen, das immer noch aufgeführt wird. Natürlich gegen entsprechende Bezahlung. Wer sich einen Film anschauen will, der muss Lebensmittel mitbringen. Das wird organisiert von der örtlichen Gang. Es gibt da sehr viele Straßenbanden. Aber Vic ist im Gegensatz dazu eben allein unterwegs. Er verliebt sich in diese Quilla June. Am Anfang will er sie einfach nur vergewaltigen, also so ganz freiwillig ist es nicht. Und dann muss er sich mit ihr zusammen verstecken, weil eine feindliche Gang dann kommt und die beiden dann verfolgt. Und dann gibt eines das andere. Und während sie sich verstecken, beschäftigen sie sich sehr intensiv miteinander. Blatt hält zwischendurch draußen die Stellung und informiert die beiden, als die Luft dann wieder rein ist. Es gibt jetzt auch nur eine Parallelwelt, nämlich verschiedene frömmlerische Gemeinden, könnte man fast sagen, in der Unterwelt, also so Parallelgesellschaften, die aus richtigen Spießbürgern bestehen, für die Ordnung, Pünktlichkeit, Disziplin und Sauberkeit das oberste Gebot ist, wo dann Leute auch hingerichtet werden, die den Regeln nicht gehorchen. Und Quilla June ist von einer solchen unterirdischen Gemeinschaft und sorgt dafür, dass Vic ihr nach unten folgt. Hunde sind dort unten jedoch nicht erlaubt. Die Unterwelt besteht mal aus sehr vielen Farmern, die da irgendwas anbauen. Und die Leute im Untergrund haben aber das Problem, sie sind steril geworden. Sie können sich nicht fortpflanzen. Also sorgen sie immer wieder dafür, dass jemand von der Oberwelt nach unten geholt wird, um dem Ganzen abzuhelfen. Vic wird jetzt unten sehr misstrauisch, sehr argwöhnisch von den Bewohnern behandelt, aber sie brauchen ihn als Samenspender. In der Originalgeschichte ist es jetzt so, dass er mit allen möglichen Frauen hier sexuell aktiv wird, um sie zu befruchten sozusagen. Er fühlt sich dort unten aber trotzdem nicht wohl und möchte wieder verschwinden. Er flüchtet dann mit Quilla aus dieser Unterwelt und trifft seinen Hund Blatt wieder. Der wurde vorher bei der Auseinandersetzung mit der feindlichen Gang aber stark verletzt und ist in einem sehr schlechten, erbärmlichen Zustand. Vor allem braucht er dringend Nahrung. Und Nahrung ist in dieser postapokalyptischen Welt sehr, sehr selten geworden. Und so kommt es dazu, dass Vic sich entscheiden muss. Will er mit Quilla weiterziehen und Blatt halbtot zurücklassen? Oder macht er was anderes? Er entscheidet sich und Harlan Ellison deutet es sehr, sehr dezent an. Sie benutzen dann Quilla Junes als Nahrungsspender. Im Film gibt es diesen genialen Satz von Blatt, der allem seinen Kommentar aufdrückt. Sie hatte einen guten Geschmack, aber ein schlechtes Urteilsvermögen. Diesen schnuddrigen Ton vermisse ich ein bisschen in der Originalgeschichte. Ich habe so drauf gewartet, dass dieser Satz hier in dieser Geschichte auftaucht am Schluss. Und dann fehlt er leider. In dem Film jetzt ist es so, der ist insgesamt etwas salopper, schnuddriger als die Originalgeschichte, weil Blatt hier eine eigene Stimme hat und zu allem seinen hämischen Kommentar ablässt. Als Vic sich da im Film darüber beschwert, dass sie eine Frau vorfinden, die tot ist, regt er sich darüber auf, dass man sie, eine so junge, hübsche Frau, getötet hat. Sie hätte noch so viel zu bieten gehabt. Blatt bietet ihm an, im Gegenzug dann eine schlüpfrige Geschichte zu erzählen, um ihm ein bisschen aus seiner Notlage zu helfen. Und lauter solche Sachen. Dann gibt es noch eine Veränderung bei der Unterwelthandlung. Im Großen und Ganzen wird die Handlung soweit umgesetzt von der Geschichte. Aber die Spießbürger in der Unterwelt, die lassen es in dem Fall nicht zu, dass Vic ihre Frauen überhaupt berührt. Er wird an eine Art Melkmaschine geschnallt. Und da wird ihm also maschinell das Sperma entzogen. Und die unfruchtbaren Ehepaare bekommen eine Samenprobe in einem Reagenzglas. Und Vic ist die ganze Zeit in dieser Maschine eingespannt. Es gelingt ihm dann, sich davon zu befreien und genauso wie in der Originalgeschichte dann mit Quilla aus der Unterwelt zu fliehen. Und es gibt dann einen Herren dort unten, einen sehr, sehr hochgewachsenen, starken, muskulösen Burschen, der immer wieder hier so Polizeiaufgaben ausführt. Der heißt Michael und der ist jetzt im Film aber, wie sich dann herausstellt, als man ihn dann etwas stärker bearbeitet im Kampf, ein Roboter unter der Haube. Den gab es jetzt so in der Originalgeschichte auch nicht. Also in der Originalgeschichte darf er mit den Frauen Sex haben. In dem Film wird er an eine Melkmaschine angeschlossen. Und den Androiden gibt es auch noch in dem Film. Also beides macht wirklich Spaß. Also die Geschichte selber ist auch eine seiner längeren Geschichten, somit so circa 60 Seiten. Und der Film ist nach wie vor sehenswert. Harlan Ellison hatte auch einstmals ein Drehbuch für eine Star Trek-Folge geschrieben,
die bei den Trekkies dann auch sehr beliebt war. Und zwar ist es die Folge The City on the Edge of Forever, auf Deutsch Griff in die Geschichte. Diese Folge ist von Harlan Ellison. Er hat das Drehbuch geschrieben und musste es dann aber mehrfach überarbeiten. Zunächst die Handlung. Die Enterprise schwebt im Orbit eines fremden Planeten und untersucht dort temporale Anomalien. Es wird jetzt auch nicht gesagt, welcher Planet das ist. Sulu erwischt einen Stromschlag aus der Konsole, weil es Turbulenzen gibt. Pille wird dann auf die Brücke geholt, also der bekannte Bordarzt, und gibt ihm eine Spritze mit Cortrazin. Weil das Schiff jetzt aber in diesen Turbulenzen sehr stark schwankt, passiert es, dass Pille sich selbst diese Spritze ins Bein rammt und dadurch bekommt er eine Überdosis Cortrazin, verfällt in einen Zustand von Hysterie und Wahnsinn, verschafft sich dann gewaltsam Zutritt zur Transporterplattform und beamt sich auf die Oberfläche dieses unbekannten Planeten. Und zwar an die Stelle, von der die Zeitverschiebungswellen ausgehen. Kirk und Spock versuchen ihn zusammen mit einem Außenteam dort zu finden und finden an der Stelle, an die er sich hinuntergebeamt hat, ein ringförmiges Zeitportal, welches sich zum Außenteam sprechend als Hüter der Ewigkeit vorstellt. Dieser Hüter der Ewigkeit zeichnet alles auf, was sich so in der Zeit bewegt, was so passiert. Also in der Folge eigentlich komplett die ganze Erdgeschichte. Pille springt in dieses Zeitportal und landet im Jahr 1930. Dadurch wird die Zeitlinie jetzt so verändert, dass es plötzlich keine Enterprise mehr gibt und auch keine Föderation. Das Außenteam ist auf dem fremden Planeten gestrandet. Konsequenz davon, Kirk und Spock versuchen jetzt dann Pille zu folgen. Sie gehen ebenfalls in das Zeitportal nach Rücksprache mit dem Hüter der Ewigkeit. Sie vereinbaren mit ihm, wenn sie die Zeitlinie korrigiert haben, werden sie wieder zurücktransportiert. Und sie kommen jetzt dann ein paar Tage vor Pille in irgendeiner US-amerikanischen Stadt in den 1930er Jahren an. Dort begegnen sie Edith Keeler, einer Sozialarbeiterin, die so eine Mission für Arme leitet und dort kostenlose Speisungen vergibt und sich also um die armen Menschen kümmert. Und Kirk und Spock verdienen sich dort auch durch die Mitarbeit in der Mission ihren Lebensunterhalt, wohnen in einem Zimmer, das ihnen Keeler vermittelt. Spock findet jetzt dann heraus, als er die Aufzeichnung seines Tricorders mit einem selbstgebastelten Computer auslesen kann, dass Pille irgendwie Keeler vor einem Unfall rettet, bei dem sie dann stirbt, und dadurch wird die Zeitlinie verbogen. Und zwar folgendermaßen: Edith Keeler schafft es, zur Friedensaktivistin aufzusteigen, wenn sie überlebt, und schafft es, die amerikanische Regierung dazu zu bewegen, dass sie eben nicht in den Krieg mit Deutschland eintritt und hochrüstet, sondern dass sie versucht, Friedenspolitik zu betreiben. In Konsequenz rüstet Amerika nicht auf und entwickelt auch nicht als erster die Atombombe, sondern Deutschland entwickelt die Atombombe zuerst und bestückt damit seine V2-Raketen und gewinnt damit diese große globale Auseinandersetzung. Um das zu verhindern, halten Kirk und Spock den inzwischen eingetroffenen Pille davon ab, Keeler vor einem Zusammenprall mit einem Auto zu retten. Kirk ist in Keeler verliebt und sichtlich geschockt, als er erfährt, dass sie sterben muss, um die Zeitlinie zu korrigieren, aber er findet sich dann schließlich damit ab. Mit dem Tod von Keeler ist dann die Zeitlinie wiederhergestellt und alle drei landen wieder in der Zukunft. Diese Episode wurde von den Fans hoch gelobt. Es wurde gesagt, dass sie viele verschiedene Motive und Elemente enthält, für die die späteren Star Trek-Folgen dann auch berühmt geworden sind. Tatsache ist, dass Harlan Ellison mehr oder weniger dazu gebeten wurde, hier etwas beizusteuern. Man sah auch eine gewisse Rettung in ihn, denn die Serie hatte sehr schlechte Einschaltquoten. Man wollte jetzt, dass halt mal eine originellere Folge gedreht wird. Und Harlan Ellison war da sehr motiviert und er war auch zeitlebens immer bemüht, anderen Schriftstellern zu helfen. Und hat mit Gene Roddenberry hier zusammengearbeitet und hat ihm auch angeboten, dass man generell doch ein Team von Autoren da mobilisieren könnte, um inhaltlich die Serie etwas aufzuwerten. Er hatte von einem Writing Room geträumt. Er hat dann sein Drehbuch fertiggestellt, hat es abgegeben. Roddenberry hatte aber sich dann erstmal nicht mehr gemeldet. Es kam dann zum Streit mit Roddenberry und Harlan Ellison fühlte sich dann auch im Stich gelassen. Er musste dann auf äußeren Druck die Geschichte auch mehrfach umarbeiten, So wie es aussieht, war es dann wohl so, dass Kirk dann zwischendurch auch versucht, Keeler davon zu überzeugen, Abstand vom Pazifismus zu nehmen, um sie zu retten, damit sie dann nicht sterben muss. Sowas fiel dann der Schere zum Opfer. Ansonsten sind tatsächlich so schöne menschliche Szenen drin. Also Spock ist ja immer für einen Lacher gut. Spock mokiert sich über Kirks Erklärungen zu der Herkunft von seinen Ohren. Er sagt ihm zuerst, dass es ein Problem sein wird, seine Spitzohren, die sind auffällig, und Kirk, ach was, das schaffen wir schon, das erklären wir schön, und dann werden sie erwischt von einem Polizisten, und Kirk schafft es nicht zu erklären, wo seine Ohren herkommen, und Spock mokiert sich dann darüber, dass er es dann doch nicht geschafft hat, das vernünftig zu erklären. Spock meckert dann auch über die primitive Technologie, die er verwenden muss, um einen Computer zu bauen, und schön ist auch, als Spock seufzt, als Kirk ihm eröffnet, dass er ein Zimmer gemietet hat. An so etwas muss man hier auch denken. Die Folge ist so von der Handlung schön aufgebaut. So am Anfang gibt es auch so einen Hinweis auf die spätere Entwicklung. Spock läuft beinahe in ein Auto und Kirk weist ihn darauf hin, dass Autos gefährlich sind. Er wird dann fast überfahren. Interessanterweise gibt es auch ein Logikloch. Ein Obdachloser entwendet von Pille, also in diese Zeit eintritt, einen Tricorder. Das wird dann weiter nicht mehr verfolgt. Wer weiß, vielleicht gab es auch noch eine Nebenhandlung, die dann weggekürzt wurde. Also Pille ist ja immer noch so, ja, unter Medikamenteneinfluss, als er eintrifft, und fällt dann in eine Art von Koma fast. Also er fängt an zu zittern, wird ohnmächtig, bleibt in der Kasse liegen. Ein Obdachloser klaut ihm den Tricorder. Das müsste an sich die Zeitlinie dann auch schon verändern, wenn da so moderne Technologie da auftaucht. Wenn die irgendjemand da auseinanderbaut, Reverse Engineering betreibt, wäre das ja auch fatal für die Zukunft. Das ist dann wohl ein sogenanntes Todesmotiv, wurde dann nicht weiter näher verfolgt. Insgesamt möchte ich noch nachschicken, dass diese Geschichtensammlung aus dem Heine Verlag, die 20 seiner Geschichten enthält, ein sehr großer Fundus für verschiedenste Ideen ist. Also diese 20 Geschichten haben es wirklich in sich und die sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Also Harlan Ellison war auch sehr wandlungsfähig. Also es gibt eine Geschichte, die heißt »Ich suche Kardak«. Da geht es um Raupen, blaue Raupen, also die sind eigentlich Juden, die auf einem Planeten namens Zuchmun leben, und die suchen einen zehnten Juden, damit sie eine ordentliche Totenwache abhalten können. Das Ganze ist durchsetzt mit Jiddisch. Sehr originelle Geschichte. Wer noch nie in seinem Leben etwas von Harlan Ellison gelesen hat, der hat definitiv etwas verpasst. Macht's gut, auf Wiederhören.